Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 7. Dezember 2008. Das Thema der Predigt lautet Weihnachten, trotz allem Leid. Es spricht Pastor Friedmann Burkhardt.
Film in die Kinos mit dem Titel The Game, das Spiel. Vielleicht haben ihn manche angeguckt, bestimmt. Michael Douglas spielt die Hauptrolle, einen wohlhabenden und knallharten Investmentbanker, der sein ganzes Leben, Privates, Familie, alles dem beruflichen Erfolg opfert. Er ist ein wirklich unausstehlicher Mensch und zum Geburtstag schenkt ihm sein Bruder einen Gutschein für ein geheimnisvolles Spiel. Er nimmt es an und schnell wandelt sich das Leben zu einem Albtraum. Er verliert im Grunde genommen alles, was er hat. Schließlich geht es nur noch darum, seine nackte Haut zu retten. Keine Demütigung bleibt ihm erspart. Das ganz Überraschende ist, in dieser schwierigen Zeit voll Leid und Not beginnt er über sich nachzudenken, sein Leben neu zu ordnen, positiv zu ordnen. Der Höhepunkt kommt, als er in einer Paniksituation versehentlich seinen Bruder erschießt und dann über sich so frustriert ist, dass er kopfüber zu einem Hochhausfenster hinausspringt. Im Film gibt es ein Happy End. Das Ganze ist ja ein Spiel. Riesige Kartonstapel dämpfen den Fall. Und eben weil es ein Spiel war, ist auch dieser Brudermord mit Platzpatronen passiert. Aber das Ziel war erreicht. Sein Bruder formuliert es so, entschuldigt mir diesen Ausdruck, aber er kommt so vor: Ich musste das tun, denn du warst auf bestem Weg, ein ganz brutales Arschloch zu werden. Der Bruder liebte dieses A. Die einzige Möglichkeit, ihn zur Umkehr zu bewegen, war, ihn Leid auszusetzen. Damit gibt der Film eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn von Leid und Elend. Sie sind, das finde ich bemerkenswert für so einen Film, sie sind Möglichkeiten, als Mensch zu reifen und charakterlich zu wachsen. Aber ist das tatsächlich der Sinn von Leid und Elend und Not, die uns im Großen und Kleinen unseres Lebens betreffen? Heute ist der zweite Gottesdienst unserer Weihnachtsreihe. Thema Weihnachten trotz allem Leid. Es geht um die Frage nach dem Sinn von Leid. Und es ist mein Wunsch, dass alle, die in schwierigen Situationen stehen, egal wie sie auch sind, dass wir ermutigt werden von Weihnachten, und das heißt ja von Gott, trotz all diesem Leid etwas Positives zu erwarten. Ja, Licht und Heil. Dass sie mutig sagen am Ende dieser Adventszeit, Weihnachten trotz allem Leid. Auch Jesus war mit der Frage nach dem Sinn von Leid konfrontiert. Einmal wird erzählt, Jesus ist unterwegs zu seinen Freunden und da sah er einen Menschen, der blind geboren war. Seine Jünger fragten: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortet: Es hat weder der noch seine Eltern gesündigt, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Jesus sagt, wir müssen die Werke dessen wirken, von dem wir gesandt sind, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und als Jesus das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde und machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und er sprach zu ihm: Geh hin zum Teich Siloah und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Das Erste, was die Bibel mit dieser Geschichte sagt, warum diese Geschichte uns in der Bibel überliefert ist, in der Frage nach dem Sinn von Leid rät, das Erste, was hier geraten wird, ist, und das ist mein erster Gedanke, höre, was Gott dir mit dem Leid sagen möchte. Höre, was Gott dir im Leid sagen möchte. Am vergangenen Montag, vielleicht hat es auch jemand gesehen, kam ein ganz spannender Fernsehfilm, ich bin in den so reingestolpert. Er handelte von der Entführung und Befreiung dieser Lufthansa-Maschine Landshut im Jahr 1977 in Mogadischu. Und in diesem Film, da, ich habe ihn einfach nicht gesehen, aber allein die Silhouette war klar, wer es ist. In diesem Film wurde der Altbundeskanzler Helmut Schmidt dargestellt und wie immer eben als notorischer Kettenraucher. Schmidt ist für mich ein Beweis, dass die einfache Gleichung von Tun und Ergehen falsch ist. Sonst stünde er mit seinem ungesunden Lebensstil nicht unmittelbar vor seinem 90. Geburtstag. Die Gleichung Leid ist gleich Konsequenz oder Strafe von Fehlverhalten. Diese Gleichung ist falsch. Und genau das ist es, was Jesus seinen Freunden lehrte, als sie an dem Blinden vorüberkamen und fragten: Meister, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Für die Freunde Jesu war glasklar, Leid ist Strafe. Und die einzige Frage ist, wer ist denn schuld? Wer ist schuld? Die Vorstellung, Leid ist Strafe, ist relativ populär. Ich habe in der Predigtvorbereitung ein wenig gegoogelt und habe einfach mal eingegeben, warum lässt Gott das Leid zu? Und ich war erstaunt, wie viele christliche Seiten da raufkamen, für die ganz klar war, Leid ist Strafe für Sünde. Meist werden dann Beispiele genannt, wo dieser Zusammenhang auch erkennbar ist. Natürlich, es gibt viele Zusammenhänge, wo wir merken, Situationen, dass natürlich Leid und Not im Leben auch Konsequenz von Schuld ist. Aber damit ist doch die Frage nicht vom Tisch. Und immer, wenn ich Helmut Schmidt sehe, ich liebe ihn, aber wenn ich sehe, wie er seine Zigaretten raucht, merke ich, es gibt doch keine einfache Antwort auf die Frage nach dem Leid. Denn sonst wäre er schon längst an Lungenkrebs gestorben. Ich kenne so viele Leute, die so gesund leben und die Leiden haben und deswegen sterben. Diese einfache Gleichung, Leid gleich Strafe, die funktioniert nicht. Was sagt Jesus auf die Frage nach dem Leid? Für Jesus gibt es keinen zwingenden Zusammenhang zwischen Tun und Ergehen. Auf die Frage seiner Freunde, wer hat gesündigt, sagt er, es hat weder dieser gesündigt, also der Blinde, noch seine Eltern. Und Jesus ist überzeugt, Gott lässt seine Sonne scheinen über Guten und Bösen. Jesus bringt dann einen vielleicht sehr ungewöhnlichen Aspekt ins Spiel. Er fragt nach dem, was Gott mit diesem Blindsein zeigen will. Er sagt, es sollen die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Und das heißt, Jesus fragt nicht, warum, sondern wozu. Welches Ziel hat das Leid? Aber wie kommt Jesus dazu? Für ihn sind drei Grundsätze in seinem Leben wichtig. Erstens, Gott ist als unser Schöpfer souverän. Die Bibel vergleicht Gott an vielen Stellen mit einem Töpfer, der irgendwelche Dinge formt zu einem bestimmten Ziel. Bezogen auf Menschen, die angesichts ungelöster Fragen Gott zur Rechenschaft ziehen möchten, sagt Gott, siehe, wie der Ton in des Töpfers Hand, so seid ihr in meiner Hand. Und Paulus fragt, ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten möchtest? Fragt auch ein Werk seinen Töpfer, warum hast du mich so gemacht? Für biblischen Glauben gilt, Gott ist unser Schöpfer und darum souverän. Zweiter Grundsatz für Jesus: Gott liebt uns und hat ein gutes Ziel. Der gleiche Prophet, der die Souveränität Gottes betont, dieser Jeremia, überliefert ein Wort, in dem Gott Menschen in ihrem Leid tröstet und sagt: Ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Ja, das sind Menschen, die wegen irgendwas in ihrem Leben zerbrochen sind. Sagt Gott angesichts dieses Leides: Ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Das heißt, Gott liebt uns und hat ein gutes Ziel mit uns. Aber was ist dann mit dem Leid? Das ist ein dritter Grundsatz. Gott lässt uns durch das Leid auf sein Ziel hin reifen. Denken wir an Edelsteine. Einen Edelstein muss ich abschleifen. Ich muss unter Umständen auch Dinge entfernen. Der Stein muss eigene Substanz lassen. Nur auf diese Weise zeigt sich die Schönheit, die in ihm angelegt ist. So vergleicht Gott Leiterfahrungen beispielsweise mit der Läuterung von Edelmetallen. Er sagt: Ich will dich durchs Feuer führen und läutern, wie man Silber läutert. Und ich will euch prüfen, wie man Gold prüft. Ihr werdet dann meinen Namen anrufen und ich will euch erhören. Es ist mein Volk und ihr werdet sagen: Herr, mein Gott. Das heißt, Gott lässt uns durch Leid auf sein Ziel hin reifen. Ich habe anfangs von dem Film erzählt, The Game. Es ist bemerkenswert, dass der Film keine Oscars gekriegt hat. Ein paar Auszeichnungen. In den Kritiken wurde dem Film vorgeworfen, dass er Leid als drastische Möglichkeit einer therapeutischen Heilung ausgibt. Aus einer biblisch-christlichen Perspektive betrachtet, beantwortet er den Sinn von Leid besser, als es der Volksmund tut, wenn er sagt, Leid ist Strafe. Auch wenn ich natürlich immer wieder diesen Zusammenhang herstellen kann. Die Antwort ist auch christlicher als die der Hiobsgeschichte, wo Leid ein Instrument ist, wo Gott diesem Hiob einmal auf den Zahn fühlt, ob er es auch wirklich ernst mit ihm meint. Für Jesus ist Gott kein Sadist. Viele Christen haben Leid als die nötige Reibung verstanden, die Gott zumutet, um dich zu dem Menschen zu formen, den er sich von dir vorgestellt hat. Vielleicht fühlst du dich auch momentan wie in einem schlechten Film. Vieles läuft schief. Du fragst, warum oder warum ich gerade oder warum entwickeln sich die Dinge gerade so. Jesus rät dir: Hör, was Gott dir in diesem Leid sagen möchte. Wie kann ich hören? Die Bibel sagt dazu, und das ist mein zweiter Gedankenkreis: Vertrau Jesus als deinem Erlöser. Vertrau Jesus als deinem Erlöser. In der Antwort Jesu auf die Frage dieser Jünger klingt an, dass er seine Bestimmung darin sah, Licht der Welt zu sein. Ich war ganz erstaunt in der Predigtvorbereitung. Mir war das nicht so bewusst, dass in dieser Geschichte schon dieser Gedanke aufblitzt: Jesus ist Licht der Welt. Dafür steht ja auch die Adventszeit, dass wir begreifen sollen, Jesus möchte Licht in unsere Dunkelheit hineinbringen. Jesus sagt: Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Wenn ich bei mir ganz persönlich fragte, warum Gott mir dies oder jenes zumutet, brachte es mich persönlich weiter, wenn ich mich ganz eng an Jesus orientierte. Für mich wurde Jesus zum Licht in dunklen Zeiten. Das kann ich so sagen. Und zwei Dinge habe ich in dieser Auseinandersetzung besonders begriffen. Das erste, das Vertrauen, das wir von Jesus lernen können, so wie Jesus Gott vertraute. Jesu Vertrauen, dass Gott es trotz Leid und Not gut mit mir meint, zeigt sich in seiner Bereitschaft, seinen Willen mit Gottes Willen zu einen. Ja, wir können ihn in dieser sehr persönlichen Episode vom Garten Gethsemane gleichsam über die Schulter schauen, wie er gebetet hat, frustriert über seine Lage und enttäuscht von seinen Freunden, betet er: Mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich musste für mich lernen, als erstes ganz nach Gottes Willen zu fragen. Das zweite, was ich begriff, dieses Vertrauen war für Jesus ein Kampf, kein Spaziergang. Ein Kampf, der ihn ganz forderte. Jesus fragt, warum? Obwohl er in der Theorie weiß, dass Gott einen guten Plan mit uns hat. Ja, wir alle, die meisten von euch, ihr wisst ganz genau in der Theorie, dass natürlich Gott Gutes mit uns vorhat. Aber trotzdem können wir manchmal nachts nicht schlafen. Jesus fühlt sich von Gott in die Ecke gestellt und schreit: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann betet er doch: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich musste für mich lernen, dieses Vertrauen festzuhalten und auch wirklich darum zu kämpfen. Wir sind, dieses Jahr geht ja jetzt langsam zu Ende, und ich habe es für mich so empfunden, dass wir in verschiedenen Bereichen unserer Gemeinde, ob auf der Männerfreizeit oder auch auf der Gemeindefreizeit oder in Bibelgesprächsgruppen, immer wieder sind wir an verschiedenen Punkten an einen Punkt gekommen, nämlich dass wir sagen mussten: Glaube in der Bibel, das, worum es uns hier geht, ist im Grunde genommen Vertrauen auf die Grundfragen des Lebens. Und dazu gehört auch die Frage nach dem Leid. Bekommst du auf der Ebene deines Verstandes keine befriedigende Antwort? Denn Glaube bedeutet, in Grenzsituationen aufs eigene Begreifen möchten zu verzichten. Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, oder ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wir haben früher in unserem Jugendkreis eine Vertrauensübung gemacht. Die ist populär, die macht man auch ab und zu in der Schule. Einer lässt sich mit verbundenen Augen rückwärts fallen und es gibt zwei oder drei, die wollen den auffangen. Dabei spürten wir zweierlei. Erstens haben wir gespürt, wie viel Mut es kostet, sich wirklich fallen zu lassen. Und zweitens, wer zu ganzem Vertrauen nicht bereit ist, wird auch nie das große Maß des Haltes erleben, den Freunde geben können. Versteht ihr? Wer nicht zu dem Vertrauen bereit ist, sich auch einmal ganz fallen zu lassen, der wird nie das Glück erleben, dass Freunde einen tatsächlich auch halten können. Jesus hat uns dieses ganze Vertrauen vorgemacht. Und die Bibel zeigt mir, wie ich von diesen zermürbenden Fragen nach dem Sinn von Leid und Not erlöst werde. Nämlich im Vertrauen, dass wenn ich es genauso mache wie Jesus, dass ich dann aus diesen Teufelskreisen erlöst werde. Aber, und das führt mich zu einem letzten Gedanken: Warum kommen viele trotz Glaube, Kirche und Gemeinde nicht aus diesem Teufelskreis des Warum-Fragens heraus? Dazu ein letzter Gedanke. Steh auf und folge Jesus. Steh auf und folge Jesus. Ich finde, die Geschichte, um die es heute Morgen geht, finde ich ganz bemerkenswert. Dass der Blinde sehend wurde, verdankt sich zweierlei. Das erste ist, dass Jesus etwas tut. Es wird berichtet, Als Jesus das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte einen Brei und strich diesen Brei dem Blinden in die Augen. Aber damit ist der Blinde noch nicht sehend. Das Zweite, und das ist genauso wichtig, ist, dass der Blinde etwas tut. Jesus sprach zu ihm, geh zum Teich Siloah und wasche dich. Und da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Je länger ich Pastor bin, und das ist für mich eine wirklich beklemmende Sache, ich bin jetzt ungefähr 15 Jahre Pastor, je länger ich Pastor bin, desto mehr wird für mich folgende Frage groß und bedeutsam. Warum kommen viele trotz Glaube und Gemeinde nicht aus dem Teufelskreis des Warum-Fragens heraus? Warum schaffen es viele nicht, ein leuchtender Diamant zu werden? Warum laufen viele Christen als ungeschliffener Diamantmann durch die Gegend und verpassen das Leben, das Gott für sie gedacht hat? Ich ahne immer mehr, dass es zwei Dinge sind, mit zwei Dingen zusammenhängt. Das eine ist eine falsch verstandene Liebe in Gemeinden. Ja, wir verstehen manchmal so Liebe als Haltung einer Kuschelkultur. Diese falsch verstandene Liebe bedingt eine Kultur, die die Beschäftigung mit destruktiven Verhaltensweisen verhindert. Sie ist verantwortlich, dass Menschen sich nicht verändern zu ihrem Vorteil. Es fehlt ein Bruder wie in dem Film The Game, der Reibungsfläche bietet. Das andere hat mit den Betroffenen selbst zu tun. Der Leitsatz heute für den zweiten Advent heißt, seht auf, erhebt eure Häupter, eure Erlösung naht. Von den ersten Blättern der Bibel bis zum Schluss ist klar, die Erlösung, von der die Bibel spricht, wird uns nicht übergestülpt. Nach biblischer Vorstellung ist der Mensch keine Marionette von Gottes Heilshandeln. Gott hat uns Freiheit gegeben, zu tun und zu lassen. Wir haben in der Schriftlesung einen sehr bemerkenswerten Abschnitt aus einer frühchristlichen Predigt gehört, dem sogenannten Hebräerbrief. Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit christlichem Leben. Und dort finden wir die Vorstellung, dass Leid als therapeutisches Mittel Gottes verstanden wird, mit der er uns in seinem Sinn formt. Es heißt da, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Der Abschnitt spricht von zweierlei Möglichkeiten des Umgangs mit Leid. Ja, in dem Abschnitt wird gesagt, du kannst dich dagegen sträuben. Dann kann es passieren, dass Gott deine Entscheidung akzeptiert und nicht mehr an dir arbeitet. Es heißt in diesem Abschnitt, seid ihr aber ohne Züchtigung, so seid ihr Ausgestoßene. Das Zweite, du kannst das Leid auch aus Gottes Hand nehmen als ein Stück seines Weges mit dir. In dieser frühchristlichen Predigt wird über den Sinn von Leid gesagt, es dient zu eurer Erziehung. Das ist genau die Antwort des Spielfilms The Game. Ist das nicht bemerkenswert? Als wir 1999 hierher nach München kamen und ich die Stelle im Krankenhaus antrat, hatten wir eine sehr, sehr schwierige Zeit hinter uns. In der Gemeinde, in der ich vorher war, war ich mit meiner Vorstellung von Gemeindearbeit auf der ganzen Linie gescheitert. Für mich war das ein Bankrott, ein Versagen. In dem Streit, zu dem es in dieser Gemeinde gekommen war, innerhalb dieses Streites, tagte einmal ein Gremium ohne mich. Der Superintendent war dabei und es wurden Dinge, die mich betrafen, verhandelt. Ich fühlte mich total hintergangen, gedemütigt. Ich habe den Superintendenten angerufen, habe gesagt, ich lasse mir das nicht gefallen, ich möchte ein ordentliches Verfahren, ich kann mich damit nicht einverstanden erklären. Ich weiß noch genau, wie Rainer Stahl damals zu mir sagte, sinngemäß, Friedemann, lass los. Hör auf, dagegen anzukämpfen, schau nach vorne. Dieser Rat hat mich zuerst furchtbar geärgert. Aber er hat doch in mir etwas ausgelöst, nämlich, dass ich nicht mehr nur mit dem Schicksal haderte, sondern begann, Gott neu zu vertrauen und mit ihm Schritte zu tun. Sein Rat stellte mich vor die Frage, will ich meine Vorstellungen durchsetzen und denen folgen, oder geht es mir darum, nach Gottes Willen zu fragen? Es war damals für mich keine klare Situation. Die Frage, warum muss das alles so laufen, oder das Gefühl, zu Unrecht ins Abseits gestellt zu werden, waren zutiefst verwoben mit dem Willen, Vater, in deine Hände befehle ich mich. Für mich ist es ein Wunder, dass ich damals den Gehorsam aufbrachte und aufhörte, auf mein Recht zu pochen. Und mich eben auch losgemacht habe, mich vom Lob und Tadel anderer Leute abhängig zu machen. Ich kann das euch nicht beweisen oder vorrechnen, aber ich habe erfahren, in dem Maß, wie ich begann, das Leid aus Gottes Hand zu nehmen und nicht mehr dagegen anzukämpfen, verwandelte es sich tatsächlich in Segen, so wie der Paulus sagt, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Ich kann das nicht auf dem Papier vorrechnen, aber ich habe es so erlebt. Es mag sein, dass du im Leid Gottes Ziel nicht erkennen kannst. Vielleicht haderst du deswegen mit Gott. Du fragst, warum, warum gerade ich, warum bin ich auf die Seite gestellt? Von dem Blinden in unserer Geschichte wird erzählt, da ging er hin, wusch sich und kam sehend wieder. Dass er im Vertrauen auf Jesus aufstand und Schritte zu seiner Erlösung unternahm, hat ihn geheilt. Für mich ist das Aufstehen und das Jesus-Folgen das eigentliche Wunder. Und darum möchte ich dir sagen, steh auf und folge Jesus, genau an den Punkten, wo du momentan nicht weiterkommst, wo du haderst, wo du vielleicht Gott oder die Welt oder andere Leute für irgendetwas verantwortlich machst. Wenn dich das Leben in die Schule nimmt, brauchst du Trost und Begleitung. Aber du brauchst auch Begleiter, die durch ihren Trost nicht verhindern, dass du hörst, was Gott dir durch Leid sagen will. Oft ist Seelsorge gut gemeint, aber verhindert genau das, was sie eigentlich bewirken will. Du brauchst Begleiter, die dich herausfordern, Jesus zu vertrauen und nicht deinen eigenen Vorstellungen, wie du denkst, dass die Dinge sein müssten. Wenn dich das Leben in die Schule nimmt, brauchst du aber vor allem die innere Bereitschaft, auch in diesen Schicksalsschlägen Gottes Wirken zu sehen, ihm als Schöpfer zu vertrauen und wie Jesus in geistlichem Gehorsam den Weg zu gehen, den Gott dich führt. Aus dieser Erfahrung heraus ist der biblische Rat entstanden, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Diese Gedanken sind Thema der zweiten Adventswoche. Ich wünsche dir dafür Zeit und Gelegenheit. Amen. Wir wollen miteinander beten. Barmherziger und treuer Gott, diese Adventszeit gibt uns die Möglichkeit, über unser Leben nachzudenken. Und Herr, hier sind Leute, von denen weiß ich, dass sie an Fragen stehen, warum dieses oder jenes so und nicht anders ist, und die diese Fragen sehr beschäftigen. Und vielleicht sind noch ganz andere da, von denen wir es nicht wissen. Herr, ich möchte dir ganz herzlich danken für deinen Sohn Jesus Christus, der uns eine Orientierung gegeben hat, im Dunkel unseres Lebens zurechtzukommen. Herr, danke, dass er für uns Licht ist. Und ich möchte dir danken für jeden, der heute Morgen da ist. Und ich möchte dich bitten, dass du jeden spüren lässt, dass das kein Zufall ist, sondern dass du zu ihm ganz persönlich reden möchtest. Herr, wenn wir jetzt uns einige Augenblicke in der Stille nehmen, dann lass uns spüren, was du uns sagen möchtest. Treuer und barmherziger Gott, wir erschrecken manchmal über das Ausmaß an Leid und Elend in der Welt, aber auch in unserem persönlichen Leben. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir nicht darüber spekulieren, sondern dass wir ganz ernsthaft fragen, was möchtest du uns da sagen? Herr, viele kommen mit ihrem Schicksal nicht klar. Ich möchte dich bitten, dass du sie nicht loslässt, dass auch dort, wo sie dir davonlaufen oder sich sträuben, sich mit ihrem Leben auseinanderzusetzen, dass du ihnen immer wieder Menschen in den Weg stellst, die diese Aufgabe übernehmen an deiner Stadt und dass sie dann doch irgendwann zu dem Punkt kommen, wo sie dir vertrauen. Herr, es ist manchmal so schwierig, an den Punkten, wo es uns schwerfällt, dir zu vertrauen. Schenk, dass wir in dieser Zeit des Advents, der Besinnung, auch dazu Mut und Kraft fassen. Herr, ich möchte auch für die beten, die andere in solchen schwierigen Situationen begleiten. Schenk, dass sie den Mut haben, gute Begleiterinnen und Begleiter zu sein. Dass sie den Mut haben, anderen Reibungsfläche zu bieten und dass sie das Ziel sehen, das du mit ihnen vorhast. Herr, wir merken, dass wir in diesen Fragen nach dem Leid, nach der Not, nach all dem, was quer in unserem Leben läuft, dass wir da oft ans Ende mit unserem Latein kommen. Darum möchte ich ganz herzlich bitten, schenk uns deinen Heiligen Geist, deine Geistesgegenwart, dass wir in diesen Situationen recht denken, recht reden und recht handeln. Amen.